Medizin aus der Ferne, wobei die Ferne sich hier schnell relativiert, weil wir den Patienten trotzdem sehr, sehr nah sein können durch diese Technologie. Wir können wie bei einem digitalen Doktorkoffer an das Gerät, an diesen fahrbaren Turm sogar eine Ultraschallsonde anschließen. Wir können die Televisite sehr gut planen. Das ist auch ein bisschen darum gegangen, dass man akute Dinge so gut es geht planbar macht. Es gibt durchaus schon andere Länder, brauchen wir gar nicht weit über die Grenze schauen oder so, wo Krankenhäuser Websites anbieten, wo solche Chatbot-Algorithmen im Hintergrund bereits existieren. Da gibt es ganz klare Warnzeichen, da muss man dann die telemedizinische Reißleine ziehen und dann wirklich vor Ort entweder jemanden hinschicken oder selber hinfahren. Dass natürlich die ganze Datenflut alleine nicht die ganze Wahrheit ist, sondern dass man immer noch irgendwo gewisse wichtige Emotionalität dahinter hat, die eben einen dann doch in die richtige Richtung lenkt.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Wir alle wissen, dass bei akuten Symptomen es nicht ratsam ist, Dr. Google zu fragen. Doch auch alle von uns möchten gerne zeitnah und unkompliziert eine Diagnose oder zumindest eine Fachperson, die das aktuelle Problem professionell einschätzen kann. Bei vielen Situationen ist aber die Notaufnahme nicht der richtige Ort und die Wartezeiten auf Termine beim Hausarzt können wirklich lang sein. Was also tun? Seit einiger Zeit gibt es die Möglichkeit, eine Diagnose aus der Ferne, ohne dass eine Fachperson aufgesucht werden muss. Das Ganze nennt sich Telemedizin. Was das genau ist, für wen dies geeignet ist und wo aber die Grenzen dieser Technik liegen, darüber sprechen wir mit unserem heutigen Podcast-Gast, Primar Dr. Matthias Kölbel, welcher die Notfallambulanz des Ordensklinikum Elisabethinen leitet. Lieber Matthias, herzlich willkommen im Podcast-Studio.
Guten Morgen, herzlich willkommen.
Ja, wer Matthias Kölbel kennenlernen, wird wahrscheinlich sofort von seiner Energie angesteckt. Der 41-jährige Linzer scheint niemals stillzustehen und das spiegelt sich auch in seiner medizinischen Karriere wider. Seit 2011 ist er im Ordensklinikum Elisabethinen, damals noch Krankenhaus der Elisabethinen Linz, als Arzt tätig. 2016 hat er die ärztliche Leitung der Notfallaufnahme übernommen und wenig später die daran angegliederte Akutstation aufgebaut. Seit 2022 ist er auch stellvertretender ärztlicher Leiter des ganzen Ordensklinikums Elisabethinen und scheinbar ganz nebenbei sorgt er für Neuerungen, die seinen Patientinnen und Patienten zugutekommen. Eine davon dürfen wir heute vorstellen. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit in der Natur, geht gerne wandern, Bergsteigen und Radfahren. Lieber Matthias, auch von mir noch ein herzliches Willkommen bei uns im Podcaststudio.
Lieber Michael, danke für die Einladung.
Ja, zu Beginn würde mich interessieren, kannst du dich an den Moment erinnern, wo du zum ersten Mal von der Telemedizin gehört hast?
Kann ich mich schon noch eigentlich sehr gut erinnern. Und zwar die Initialzündung bei uns war eigentlich Kontakt mit einem Linzer Seniorenheim, einem sehr modernen Linzer Seniorenheim, das Problem hatte, eine neue technische Ausrüstung, ich nenne es einfach einmal so, zur Verfügung gestellt bekommen zu haben. Und aber irgendwie das Gegenstück, den medizinischen Partner, der fehlte noch. Und ich habe gewusst, ich habe den Namen des Systems schon gekannt, eigentlich vom Hörensagen, dass sich das um etwas Telemedizinisches hier handeln muss. Und das war so die Initialzündung. Und das war im Juni, ungefähr Juni 2024 muss das gewesen sein. Ja.
Für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht nicht so das gut vorstellen können, was bedeutet denn Telemedizin oder wie funktioniert das, wenn du telemedizinisch jetzt eben diese Bewohnerinnen des Seniorenheims betreust?
Telemedizin heißt eigentlich wortwörtlich übersetzt Medizin aus der Ferne, wobei die Ferne sich hier schnell relativiert, weil wir den Patienten trotzdem sehr, sehr nah sein können durch diese Technologie. Es handelt sich um einen großen fahrbaren Turm, sage ich jetzt einmal, auf Rollen, wo ein Bildschirm aufmontiert ist, wo eine hochauflösende Kamera mit deutlicher oder guter, sehr guter Zoom-Funktion integriert ist und wo wir sogar die Möglichkeit haben, Diagnostiken am Patienten vor Ort vorzunehmen. Wir können ein EKG schreiben, wir können die Vitalparameter messen, die Sauerstoffsättigung, die Temperatur können wir messen. Wir können wie bei einem digitalen Doktorkoffer, so kann man sich es am besten vorstellen, an das Gerät, an diesen fahrbaren Turm sogar eine Ultraschallsonde anschließen und können dann auf anhand einer Schablone, du brauchst natürlich gegenüber eine Pflegeperson vor Ort, die versiert sein muss, aber anhand dieser aufgezeichneten Schablone kannst du dann sagen als Arzt, bitte setzen Sie den Schallkopf auf Feld A1, ähnlich fast wie beim Schachspielen, sage ich. Und du hast 1:1 übertragen ein super Bild und könntest sogar über die Ferne ein Ultraschall der Lunge am Patienten vornehmen. Oder ein digitales Stethoskop gibt's auch, das kannst du anschließen. Der Pfleger legt es auf wieder diese vorgegebenen Abhörpunkte am Patienten und du hast über Kopfhörer, du sitzt mit einem Headset vor dem Bildschirm, im Büro, in der Notaufnahme zum Beispiel, kannst du aber von überall aus machen, du brauchst nur eine stabile Internetverbindung, das ist die Voraussetzung, kannst du Patienten auch digital auskultieren, so wie wenn wir uns jetzt hier gegenüber sitzen würden und ich nehme mein Stethoskop, das ich vom Nachtdienst noch umgehängt habe, und hör dich einfach vor Ort ab sozusagen. Also dieser Begriff Telemedizin relativiert sich hier, weil du kannst diese Distanz da drüber, diesen Kilometer oder zwei oder was es sind, eigentlich sehr, sehr gut überbrücken und sehr, sehr nah dir die Patienten holen, ohne dass diese einen Riesenaufwand betreiben müssen und mit der Rettung von vom Seniorenheim in die Notaufnahme oder in eine andere Ordination, was alles mühsam und schwierig vielleicht für Patienten ist, gebracht werden müssen. Und das Schöne dran damals war, der Gedanke, das mit diesem Seniorenheim oder mit Bewohnern des Seniorenheims zu machen, war der, dass die fachärztliche Versorgung dieses Patienten Kollektivs, das meistens aus gutem Grund im Seniorenheim ist, weil sie sich selbst nicht mehr allzu gut helfen kann, dass man denen eine Option gibt, trotzdem an der fachärztlichen Versorgung teilnehmen zu können, ohne dass sie irgendwelche Odysseen auf sich nehmen müssen mit langen Wartezeiten, mit Transportzeiten, mit Unruhe, die da reingebracht wird durch sinnlose Transporte. Und da war dieses telemedizinische Setting, das sich da ergeben hat, eigentlich optimal dafür.
Und wie kann man sich das vorstellen? Gibt es denn da wie Sprechzeiten, wo du quasi am Computer sitzt? Weil auf spontan ist ja das trotzdem nicht möglich.
Jein, wir haben es damals so festgelegt, dass diese Konsultationsmöglichkeit an den Aufnahmetagen, den Linzer Aufnahmetagen der Elisabethinen in dem Fall, läuft und dass sie sich vorher ungefähr zwischen 8 und 11 Uhr, wir haben eine Zeitperiode definiert, um 7 Uhr startet der Aufnahmetag, zwischen 8 und 11 Uhr potenzielle Patienten und Patientinnen oder Bewohner und Bewohnerinnen aus dem Seniorenheim hier eingemeldet werden. Ich bekomme dann ganz unkompliziert eigentlich eine E-Mail und dann schaue ich mir vorher die Befunde schon ein bisschen durch, weil die meisten der Patienten sind irgendwie im System registriert, sage ich. Ja. Und der Vorteil ist, wir können uns die Befunde schon ein bisschen durchschauen und wir können die Visite dann quasi, die Televisite, die telemedizinische, sehr gut planen. Wir machen uns dann ein Zeitfenster aus, wir sagen, heute sind es 4 Patienten, da machen wir das entweder gleich oder machen das um 12 Uhr oder um 14 Uhr. Das kann man sich dann einteilen. Also das ist auch ein bisschen darum gegangen, dass man akute Dinge irgendwie so gut es geht planbar macht. Und das schafft man mit diesem Tool sehr, sehr gut. Haben wir beste Erfahrungen damit gemacht. Und wir haben es, natürlich muss man auf der anderen Seite dazu sagen, die Kollegen im Seniorenheim wissen natürlich, wenn irgendwas hochakut ist, dann können sie sich immer melden. Ja? Und wir werden glaube ich, nachher noch auch über die Grenzen dieses Systems sprechen. Aber viele dieser Fragestellungen, die eigentlich für die Bewohner sonst extrem aufwendig wären, sind durch diese Methode sehr einfach zu lösen und sehr unkompliziert zu lösen. Man braucht halt immer ein Gegenüber medizinischerseits oder generell ein Gegenüber, das mitspielt in dem ganzen System, weil oft ist eine Neuerung ja primär auf Ablehnung stoßend und na, das ist zu viel Aufwand und was wir da betreiben und dann die ganze Dokumentation dahinter. Für mich ist es nicht mehr Aufwand, als wenn der Patient tatsächlich in die Notfallambulanz kommen würde. Dokumentatorisch natürlich ist es auch zu tun und das wäre aber auch das Gleiche, wenn er oder sie da wäre in der Notaufnahme direkt. Aber für die Patienten spart es sehr viel Zeit und wahrscheinlich auch Ärgernis ein zum Teil, Wartezeit ein und für die Rettungsdienste bringt es Kapazitäten wieder frei. Und das ist das höhere Ziel dahinter und darum war ich Feuer und Flamme das mit dem Seniorenheim. In dem Fall, man darf glaube ich jeden Namen Namen sagen, ist die Liebigstraße, ein sehr modernes Heim in Linz, das 2008 gebaut wurde und eigentlich das modernste Heim der Linzer Seniorenheime ist, umzusetzen.
Und wie oft kommt es dann vor, dass du bei den Patientinnen oder Patienten was feststellst, dass sie was einen Krankenhausaufenthalt dann nach sich zieht?
Ich sage, glücklicherweise haben wir es auch durch viel Vorgespräche, welche Patienten, Kollektive oder Fragestellungen hierfür gut oder weniger gut geeignet sind, aber geschafft, dass wir hier nach wie vor eine sogenannte, bin ich fast ein bisschen stolz drauf, weiße Weste haben. Also wir haben in allen Fällen bis dato Krankenhausaufenthalte verhindern können und haben die Dinge vor Ort klären können. Wir haben natürlich bei manchen Patienten logischerweise Folgekonsultationen vereinbart, weil man eine Verlaufsbeobachtung durchführen muss. Aber wir haben bei allen Fällen, die wir jetzt in der telemedizinischen Schiene drinnen hatten, seit Oktober 2024 haben wir 100% Krankenhausaufenthalte vermeiden können. Es waren in der Zwischenzeit, das muss man schon ehrlicherweise dazu sagen, natürlich Patienten aus der Liebigstraße, die aus anderen Gründen akut in Notaufnahmen gebracht werden mussten. Das ist völlig klar. Aber alle diese für die Telemedizin vom Seniorenheim, von den quasi dort Stationspflegern, Pflegerinnen identifizierten Patienten, haben alle zu 100% vor Ort behandelt werden können. Das ist schon fein.
Und das sind aber trotzdem Konsultationen, die über die hausärztliche Tätigkeit hinausgehen würden?
Ja, schon. Es war bewusst damals das Angebot der fachärztlichen Zusatzversorgung. Und ich sage, wenn ich selber mit meinem fachlichen Latein als Internist jetzt das am Ende wäre, habe ich immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel in dermatologischen Fragestellungen, sage ich jetzt einmal, vor Ort bei uns eine andere Fachdisziplin beizuziehen. Es war ursprünglich ein fachärztliches Angebot oder Angebotserweiterung, speziell für dieses Patientenkollektiv in den Seniorenheimen gedacht. Aber natürlich, sage ich mal, macht man zum Teil auch ein bisschen hausärztliche Tätigkeit mit. Aber das hält sich sehr in Grenzen, weil das Seniorenheim Liebigstraße ein Seniorenheim ist, das verhältnismäßig zu anderen Heimen noch eine sehr gute hausärztliche Versorgung hat. Das muss man ganz klar dazu sagen. Und ein Top-Pflegepersonal vor Ort, das sehr modern, aufgeschlossen für neue Technologien ist, liebevoll sich um die Patienten kümmert und ihre Leute extrem gut kennt. Und das ist wahrscheinlich auch der große Gewinn in diesem Projekt, dass du eben ein Gegenüber hast, das sich perfekt ergänzt im Sinne der Patientenbetreuung. Genau.
Jetzt auf der Notfallaufnahme oder auch auf anderen Stationen ist man top ausgerüstet mit Licht. Man hat alle Utensilien, man kann die Leute gut lagern. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch eine Challenge sein könnte, wenn jemand, eben wenn du es jetzt über einen Bildschirm siehst, kann es nicht sein, dass sich da die Farbe vielleicht jetzt der Haut verändert und das aber wichtig wäre für die Diagnostik oder vielleicht ist das Licht nicht so gut, weil eben die Patientinnen und Patienten ja in ihrem Wohnumgebung leben und du siehst sie über den Bildschirm so. Wie fest hat das einen Einfluss?
Erstaunlicherweise sehr wenig Einfluss, sehr wenig negativen Einfluss. Das waren auch meine Befürchtungen oder Bedenken am Anfang ein bisschen. Aber die Kollegen vor Ort, das Pflegepersonal vor Ort, weiß perfekt schon, wie die Patienten im Vorfeld zu positionieren, zu lagern sind. Die haben das intuitiv schon so richtig alles gemacht, dunkeln teilweise ab oder machen was heller, wenn das Zimmer gerade von der Sonneneinstrahlung irgendwie ungünstig wäre etc. Und mit dieser hochauflösenden, das ist sogar eine 8K-fähige Kamera, die da drauf ist, kannst du auf Millimeter zoomen. Du hast dann noch zusätzlich so eine quasi so eine Art Blende vor der Linse, so wie Scheuklappen, wo du dann einen Fokus noch worauf setzen kannst und dann ein ganz klares Bild von irgendeiner Hautveränderung beispielsweise hast. Also das ist ganz wenig Störeinfluss, der in irgendeiner Weise relevant ist. Wir haben Gott sei Dank auch eine stabile Internetverbindung. Das ist die Grundvoraussetzung, weil das natürlich eine große Datenmenge ist, die da drüber läuft, gerade mit 8K-Videos oder Fotos, wie auch immer. Und das ist die Grundvoraussetzung. Da gab es, das haben wir im Testbetrieb auch einmal auf einer schwächeren Leitung probiert und das ist eigentlich das größte Manko, wann die stabile Daten Verbindung oder eine langsame Datenverbindung nicht gegeben ist, dann hast du natürlich Verpixelungen im Bild etc. Aber die Technik, wenn die so mit den Voraussetzungen angeschlossen ist, Hardware und Software, hüben wie drüben, dann funktioniert das einwandfrei. Dann gibt es de facto keine Störfaktoren, die relevant sind. Ja.
Mhm. Das heißt aber, für die fachärztliche Konsultation ist auf Seiten des Patienten oder der Patientin und in dem Fall auf Seiten des Seniorenheims schon diese gute medizinische Technik Grundvoraussetzungen, damit das funktionieren kann, oder?
Absolut. Und ich kann es noch einmal betonen oder möchte es noch einmal betonen, das ist einfach ein Seniorenheim, da ist auch die Heimleitung, der Magister Ritter Kalisch, sehr dahinter, dass die Technologie zur Verfügung gestellt wird, dass man innovativ bleibt, dass man auch dem Personal vor Ort Möglichkeiten gibt. Die müssen ja um viele, das sind 4 Stockwerke dort mit 120 Patienten, um viele Patienten gleichzeitig kümmern. Und die haben alle ihre Alarmierung potenzieller Problemstellungen im Seniorenheim, haben die Mitarbeiter ein Diensthandy, so wie ich auch beispielsweise, und kriegen dort ihre Alarme drauf. Also die sind schon sehr bemüht, in allen Belangen möglichst innovativ zu sein, auch im Sinne ihrer Mitarbeiter. Und man hat den Eindruck dort sofort, wenn man bei der Tür reingeht, man wird freundlich empfangen und du merkst, die Mitarbeiter werden dort wirklich durch diese Technologien auch entlastet. Weil das ist ja immer die Krux auch meistens oder oft in den Seniorenheimen, Personalmangel, schlechte technische Ausstattung, immer noch auf dem Stand von vor 20 Jahren manchmal. Und das kostet natürlich Nerven beim Pflegepersonal. Und diese Technologien sind eine wesentliche Arbeitserleichterung und bringen mehr Freude am Job, weil man sich am Patienten orientieren kann, für das, wo man ursprünglich eigentlich gerne da sein möchte, durch diese Technologien. Und da sind die einfach am neuesten Stand der Technik. Und da sieht man, wie wichtig das ist. Ja. Und haben auch diese Grundskepsis, die manche immer noch gegenüber technologischen Innovationen haben. Ist eh gut, ein bisschen kritisch zu sein, keine Frage. Aber das haben die, dieses Gen besitzen die nicht.
Du hast jetzt gesagt, eben für den Patienten da sein, das ist das Wichtigste. Wie beeinflusst so eine Telemedizin die Arzt-Patientin-Beziehung?
Ja, ein bisschen wahrscheinlich im Vorfeld in die Richtung, dass natürlich diese modernen Dinge der rechtlichen, der Datenschutzkonformitäten gegeben sein muss. Aber wir machen das auch, versuchen da relativ unkompliziert zu sein. Wir holen uns im Vorfeld natürlich das Einverständnis ein, bevor die Konsultation startet. Und dann machen wir das Gleiche noch einmal im Sinne eines sogenannten Informed Consents, wenn wir den Patienten vor dem Bildschirm haben, also ich den Patienten oder meine Kollegen und Kolleginnen vor dem Bildschirm haben, ob das für sie in Ordnung ist und sie einverstanden sind, dass wir dies auf diese Art und Weise durchführen. Und wir haben in keinster Weise, bei keinem Fall bisher gehört, nein, das möchten wir nicht, ganz im Gegenteil, die Patienten sind froh, dass sie ein zusätzliches Angebot wahrnehmen können, das ihnen viel Zeit und Mühe erspart. Und wenn Patienten nicht, sage ich mal, kontaktfähig sind aus dementiellen Gründen oder anderen Einschränkungen, dann wird das im Vorfeld mit den Vertrauenspersonen oder hinterlegten Angehörigen geklärt, typischerweise schon von den arbeitenden Personen im Seniorenheim, ob diese Methodik in Anspruch genommen werden darf. Und auch hier haben wir null Gegenwind von Angehörigen, dass das nicht ginge oder nicht ethisch sei, ganz im Gegenteil, die sind froh, dass es dieses erweiterte Angebot gibt und zur Verfügung gestellt wird ihren Vertrauten oder eben den Patienten in diesem Seniorenheim, ganz genau.
Ja. Aber hättest du irgendwie so den Eindruck, dass die Bewohnerinnen und Bewohner dort gewisse Scheu haben gegenüber dieser Technik und dass du als Arzt so weit weg bist oder nicht direkt bei ihnen, sondern nur über den Bildschirm?
Eigentlich nicht, weil, wie gesagt, Bild- und Tonqualität extrem gut sind, qualitativ. Und die Bewohner, sage ich mal, auch ja, es gewohnt sind, fernzusehen, die Medien auch im Radio oder auch, die haben ja auch, die meisten von denen haben selber noch Handys und sind auf sozialen Medien sogar aktiv etc. Da, glaube ich, hat man oft vielleicht ein bisschen das Vorurteil, dass sich die Älteren mit dem nicht mehr beschäftigen wollen. Das empfinde ich nicht so. Und zwar ganz im Gegenteil. Man kann sich quasi hier den Arzt ein bisschen ins eigene Zimmer oder Wohnzimmer unter Anführungszeichen holen und kann mit dem ein ganz normales Patientengespräch führen, weil er physisch zwar nicht anwesend, aber digital anwesend ist und weil dieser Turm mit der Projektion direkt vor einem steht und man hier ganz normales Gespräch führen kann. Also es wird sogar eher als ganz normale, lockere Atmosphäre empfunden, hatte ich den Eindruck, weil man eben direkt fahrbar im Zimmer steht sozusagen und weil die Video- und Audioqualität sehr, sehr gut sind, muss man ganz ehrlich sagen. Es kracht nichts, es ist von der Lautstärke her gut, Störgeräusche sind gefiltert. Das ist wahrscheinlich die Grundvoraussetzung aber auch dafür, muss man ganz ehrlich sagen, genau.
Könnte das sein, dass die Telemedizin also irgendwann eine gewöhnliche Ordination ablöst?
Glaube ich schon, in gewissen Belangen. Ich meine, wir überprüfen zumindest derzeit auch bereits bei uns in der im Konsortium der Vinzenz-Gruppe, ob es Abteilungen gibt oder welche Abteilungen hier telemedizinisch geeignet wären, für bestimmte Ambulanzen hier das Spektrum zu erweitern oder zu ergänzen. Wir verwenden das seit auch ungefähr 1,5 Jahren im hausärztlichen Notdienst, wo ich für die Krankenhausärzte, die an diesem Projekt beteiligt sind, quasi stellvertretend da die Obhut innehabe. Verwenden wir diese Telemedizin beispielsweise, wenn Patienten jetzt zu Hause in der Nacht ein Problem haben und rufen bei 1450 an zum Beispiel und es wird dort identifiziert anhand dieses vorgegebenen Algorithmus, wo die Fragen gestellt werden. Es ist eine Fragestellung für den Arzt, für den telefonischen hausärztlichen Notdienst. Dann geht das Gespräch weiter natürlich. Der Arzt sitzt zu Hause bereits mit einem, meist ist es ein Tablet, und hat die Patientendaten dann automatisch übermittelt, ruft diesen Patienten dann zurück und hat zusätzlich die Möglichkeit, sich über eine Software auf dessen Smartphone zu verbinden. Der Patient muss das bestätigen und dann kannst du quasi optional, wann es notwendig ist, auch eine Videokonsultation im hausärztlichen Notdienst schon dazu machen. Also es hat in dieser Form schon die Ordination, zumindest zu den Nachtzeiten oder Feiertagswochenendzeiten, zum Teil abgelöst, sage ich. Es gibt schon noch immer die diensthabende Notordination und diese Dinge. Aber ich glaube schon, dass in vielen Bereichen für Patienten, die weite Anreisewege hätten oder wo einfach die Anreise sehr beschwerlich ist aufgrund körperlicher Einschränkungen, dass hier in Zukunft einfach für Dinge, die wir notwendigerweise gar nicht, wo wir die Leute gar nicht von der Weite anreisen lassen müssten, weil die technischen Möglichkeiten dafür schon gegeben sind, dass wir auf die Befunde alle zugreifen können, dass wir im Vorfeld schon Untersuchungen durchgeführt haben oder mitunter sogar jetzt telemedizinisch durchführen können, ohne dass der Patient direkt wirklich physisch vor mir sitzt. Wenn man das noch ein bisschen weiterdenkt, in 3, in 5, in 10 Jahren, glaube ich, dass man hier schon noch einiges an Potenzial schöpfen kann, wo man die klassischen Ordinationen, ich will nicht sagen abschaffen, aber irgendwie modifizieren oder das Spektrum sich ein bisschen verschieben könnte. Aber das gibt's Bereiche, da wird es gut gehen und andere Bereiche, da wird es vielleicht auch niemals gehen. Aber ich glaube, es gibt mehr Bereiche, wo es potenziell gehen kann, wie welche, wo es nicht gehen kann. Ja.
Wenn du jetzt schon ansprichst, dass es irgendwo nicht geht, also das zeigt ja auch auf, dass es Grenzen gibt für diese Technologie. Wo liegen die derzeit? Also was siehst du da als kritisch?
Also die wirklichen Grenzen, das muss ich jetzt einfach aus meiner beruflichen Sicht als Notfallmediziner sagen, sind natürlich ganz klar die Settings, wo wirklich Patienten im vital bedrohten Bereich sind. Da wirst du einfach mit dieser Methodik nicht Genüge tun können, um deinen Job ordentlich zu erfüllen. Da musst du vor Ort sein. Dann, wenn's wirklich interventionell werden muss, wo du direkt am Patienten was machen musst. Aber man muss dazu sagen, selbst in der Notfallmedizin, es gibt in Niederösterreich, das waren da das Pilotbundesland schon Projekte, wo auch der Notarzt, der Telenotarzt zugeschalten wird, wo das ist jetzt eh in aller Munde, dass mehr Kompetenzen zu den Rettungssanitätern, zu den speziell ausgebildeten Notfallsanitätern natürlich geht und dass natürlich die hinausfahren zu den Patienten, vor allem in periphereren Gebieten, wo nicht überall Notarztstützpunkte mehr aufrechterhaltbar sind, auch aus ökonomischen Gründen, muss man ehrlicherweise sagen. Und dort gibt's die Möglichkeit, dass diese Notfallsanitäter den Telenotarzt kontaktieren und der hat zumindest, sage ich dann einmal, relativ schnell eine Einschätzung, wie kritisch der Patient wirklich ist, kann gewisse Anordnungen geben, natürlich an sehr kompetentes Personal, die dann gewisse Anordnungen auch durchführen dürfen, auch rechtlich gesehen. Also selbst in der Notfallmedizin hält das bereits Einzug. Aber wie gesagt, dort, wo wirklich Feuer am Dach ist, sage ich mal, dort hören die Grenzen natürlich, oder dort fangen die Grenzen an und hören natürlich auch gleichzeitig auf. Ich glaube, es ist auch sehr schwierig, wahrscheinlich in sehr persönlichen, privaten Settings, vielleicht im psychiatrischen Bereich. Selbst da gibt es natürlich Überlegungen, es zu machen, aber ich glaube, dort wird es uns länger noch nicht begegnen. Ich glaube, es wird eher mehr in einem Setting sein, wo es um Abklärungen geht, wo es um Aufklärungsgespräche vor Operationen beispielsweise geht, um Sichtung von Befunden, um Ordnung oder eine Struktur in bereits getätigte Befunde reinzubringen, wo das Hauptaugenmerk ist. Da macht es auch am meisten Sinn. Setzt natürlich voraus, aber da machen wir jetzt mit der Weiterentwicklung der elektronischen Gesundheitsakte große Schritte in Österreich, dass diese Dinge alle ersichtlich sind und irgendwo zentral gespeichert sind, wo dann Ärzte auch drauf Zugriff haben, weil sonst nützt mir das Ganze nichts und dann habe ich so eine halbseidene Hybrid-Variante, die wahrscheinlich dann mehr Arbeit produziert, als der wirkliche Output ist. Also das muss die Grundvoraussetzung dafür sein. Aber die Richtung stimmt definitiv, glaube ich. Ja. Und wenn wir in wahrscheinlich, wie gesagt, 5 Jahren drüber reden, dann werden wir uns wundern, wie weit wir da wahrscheinlich schon gekommen sein werden. Ja. Also da wird uns die Entwicklung sicher, also wir werden der sicher eher hinterherlaufen. Das ist ähnlich wie mit der KI-Entwicklung, weil es immer hat immer das Gefühl, als Mensch da hinterherlaufen zu müssen, aber durchaus ein bisschen auch positiv in dem Sinne gemeint und ohne jetzt irgendwie da Angst haben zu müssen, ja, weil es wird in gewisser Weise reglementiert werden müssen und da mache ich mir jetzt in Europa um die EU-Rahmenbedingungen, die es da gibt, dahinter keine Sorgen, dass wir da irgendwie in ein ethisches Dilemma rutschen oder so.
Ja. Du hast mir jetzt gerade ein Stichwort gegeben, KI. Inwiefern, wie weit spielt die KI hier schon eine Rolle und wird sie auch eine Rolle spielen?
Wird, glaube ich, noch deutlich mehr eine Rolle spielen, derweilen bei uns noch eher untergeordnet. Es ist mehr eine audiovisuelle und technologisch unterstützte, teilweise auf KI-Algorithmen basierte, unterstützte Technologie. Aber es wird auch da noch deutlich mehr einfließen. Wir werden in Zukunft sicherlich auch Systeme haben, die automatisch Gespräche aufzeichnen, das in schöne Befunde gießen zum Beispiel, ohne dass du nachher dokumentieren musst und im klassischen Stil auf der Tastatur irgendwas eingeben musst. Also diese Dinge, glaube ich, werden relativ schnell kommen, werden ergänzt werden. Wir prüfen jetzt bereits bestimmte Unternehmen und Softwares, die das schon anbieten können. Und auch im Screening-Prozess, wer für welche Kategorie der medizinischen Behandlung geeignet ist oder wer wie akut ist quasi, dort werden schon KI-basierte Algorithmen verwendet, die dann den Patienten eher in diese oder jene Priorisierungsschiene aufgrund seiner Symptome, die er schildert, dann einklassifizieren. Das passiert schon. Das wird in Zukunft sicherlich noch rasanter vonstatten gehen. Es ist eher momentan die Schwierigkeit, dass man, es gibt so eine Vielzahl an Programmen, jeder versucht da jetzt irgendwie was auf den Markt zu bringen, die Programme rauszufiltern, die den meisten Benefit bringen und die am Kosten-Nutzen effizientesten sind. Das ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk, wo wir jetzt auch in unserer Innovationsgruppe, wie es heißt, der Vinzenz-Gruppe, darauf Augenmerk legen, gemeinsam mit dem Österreichischen Institut für Gesundheitstechnologie Assessment, da wirklich klare Regeln und gute Qualitätskriterien, anhand derer wir uns orientieren wollen, diese Produkte dann aussuchen können. Und dass nicht jedes Krankenhaus oder jeder Gesundheitsanbieter da eine extra Runde drehen muss quasi, sondern dass man sich gemeinsam, idealerweise in ganz Österreich, aber zumindest einmal im Bundesland, darauf einigt, welche Programme man dann verwendet und welche diese Qualitätskriterien erfüllen und welche nicht. Weil da kämpft jeder fast mit den gleichen Problemen oder hat jeder die gleichen oder sehr ähnliche Ideen und jeder macht dann extra sein Screening-Tool und das ist besser, wenn das zentralisierter gesteuert und überprüft diese Ressourcen effizienter einfach, muss man ganz ehrlich sagen.
Wenn man die KI jetzt weiterdenkt in Richtung Video und Audio und Deepfakes und Co. Wie hoch ist die Gefahr aus deiner Sicht, dass man gerade diese telemedizinische Versorgung auch durch ein reines KI-Tool irgendwann einmal ersetzt, wo dann ein virtueller Arzt, eine virtuelle Ärztin da sitzt und der Patient, die Patientin merkt es am anderen Ende der Leitung gar nicht?
Die Gefahr ist durchaus präsent, möchte ich sagen, und zwar, weil du eben mit diesen technischen Möglichkeiten alles täuschend echt abbilden kannst. Wir haben bis dato bei uns, jetzt sage ich in meinen Erfahrungen, sei es im hausärztlichen Notdienst oder auch im Seniorenheim in der Liebigstraße, dieses Problem glaube ich nicht, ehrlicherweise. Wir haben auch damals diskutiert über, wie muss sich der Patient identifizieren können, muss er seine E-Card mit Foto in die Kamera halten, dass er sich identifiziert. Da haben die Juristen lange drüber diskutiert, was da geeignet wäre oder nicht. Oder muss jeder über ID Austria sich identifizieren, was natürlich wieder geheißen hat, es wird schwierig für die ältere Bevölkerung, weil da hat gar nicht jeder ID Austria Zugang etc. Momentan erlebe ich dieses Problem noch nicht, aber es gibt durchaus schon andere Länder, wollen wir gar nicht weit über die Grenze schauen oder so, wo Krankenhäuser Websites anbieten, wo solche Chatbot-Algorithmen im Hintergrund bereits existieren. Also wo du die Website, sage ich mal, mit deinen Symptomen fütterst und du wirst dann, hier wird dann gesagt, dein Ansprechpartner ist diese Ambulanz oder ist die Notfallambulanz oder ist 1450, jetzt auf Österreich übertragen. Das gibt es bereits und die lernen mit sehr rasanter Geschwindigkeit und natürlich ist das gegeben und ich glaube, jeder kennt das von uns selber, wenn man irgendwas bei einem Online-Händler bestellt, da bin ich mir selber hundertprozentig sicher, dass man da x-fach schon mit irgendwelchen Chatbots telefoniert oder kommuniziert hat, die eigentlich mittlerweile ein sehr täuschend echtes oder wahrscheinlich perfekt echtes Gegenüber widerspiegeln. Ich sage, wenn es den Zweck erfüllt, ist es wahrscheinlich sinnvoll, aber was in der Medizin, glaube ich, immer ein Thema ist und das wird hoffentlich, oder da bin ich mir eigentlich sehr sicher, in 10, 15, 20 Jahren nicht anders sein, diese Vertrauensbasis tatsächlich einen Menschen gegenüber zu haben, der mich emotional verstehen kann, der auch gewisse Dinge über irgendwelche Schablonen, die dahinter liegen, einordnen kann. Weil was ist, wenn das Ganze mal von der Schablone, Standardschablone abweicht, das gibt's ja auch immer wieder, dass es dafür doch dann immer noch den Menschen brauchen wird. Und dass wir in dem Sinne, glaube ich, nie ganz ersetzbar sind oder werden sein. Aber in vielen Bereichen werden wir einfach durch diese Unterstützung einen höheren Durchsatz an Patienten schaffen können. Das brauchen wir eh dringend. Bei demografischer Entwicklung, bei Fachkräftemangel etc. Also ich sehe es eher da von der positiven Seite das Ganze, aber ich gebe da völlig recht, diese Gefahren sind natürlich gegeben, weil du kannst es natürlich auch missbräuchlich verwenden und vermutlich, ich meine, das hört man ab und zu, Gesundheitsinstitutionen werden gehackt, es werden irgendwelche falschen Befunde eingespielt, die Möglichkeiten gibt es. Also ich glaube, davor wird man in Zukunft nicht gefeit sein und ich glaube, man wird sie wahrscheinlich IT-Security-technisch noch besser aufstellen müssen wie bisher. Ganz einfach, man muss das mitdenken. Da darf man sicher nicht blauäugig sein auf dem Sektor. Da gebe ich da definitiv recht, ja.
Du hast jetzt eben schön von so Schablonen gesprochen und diese Technik basiert einfach auf ganz vielen Daten, die eingespeichert wurden. Was ist quasi pathologisch, was ist physiologisch? Aber ich glaube, wir alle, die mit Menschen arbeiten, kennen ja auch das Bauchgefühl, was man hat. Man sieht zwar Befunde, man sieht, man hat eine Idee, was es sein könnte, aber das Bauchgefühl sagt, ich weiß nicht, da könnte noch was anderes sein oder das ist irgendwie, mein Bauchgefühl sagt, es ist nicht so leicht, wie es jetzt ausschaut. Wie geht man damit um in der Telemedizin? Weil du bist nicht vor Ort, und auch wenn vielleicht eben gewisse Algorithmen sagen, es ist das und das, und trotzdem braucht es ja auch dieses menschliche Feingefühl, was nicht unbedingt objektiv messbar ist.
Gebe ich dir zu hundertprozentig recht. Das ist wahrscheinlich das schwierigste Dilemma, vor dem wir stehen, wenn wir vor einem telemedizinischen Bildschirm sitzen und menschliches Patienten gegenüber vorfinden, dass wir uns da ständig hinterfragen müssen. Bei mir ist es, glaube ich, ein großer Erfahrungsschatz, auf den ich da zurückgreifen kann. Natürlich kann man es auch Bauchgefühl nennen, auf das ich mich auch verlasse. Natürlich gibt es bestimmte objektivierbare Kriterien, wenn die nur ansatzweise nicht erfüllt sind oder hier Abweichungen sind, dann glaube ich, darf man nicht so hochnäsig, möchte ich es fast nennen, sein und sagen, mein Bauchgefühl sagt aber ganz was anderes sozusagen, sondern da gibt es ganz klare Warnzeichen, da muss man dann, ich sage, die telemedizinische Reißleine ziehen und dann wirklich vor Ort entweder jemanden hinschicken oder selber hinfahren. Ja. Und dann gibt es aber sehr wohl die Möglichkeiten, glaube ich, dass wir eben auch mit KI-Unterstützung in Zukunft einfach, wenn eine Vielzahl an Patienten ist, wir bestimmte Dinge vorfiltern können, wo einfach nach einem gewissen Ausschlussprinzip Prinzip ein Großteil einmal weg ist und es bleiben dann im Idealfall nur mal ein paar Dinge über, wo dann der Mensch entscheiden muss, ist es mehr dieses oder jenes. Und das wird das Hilfreiche dahinter sein. Und da wird das Bauchgefühl wichtiger denn je sein, weil dann muss es noch hundertprozentiger stimmen, sage ich jetzt einmal. Aber ich gebe da völlig recht. Ich habe nach wie vor auch in der Telemedizin oft den Eindruck, dass natürlich die ganze Datenflut alleine nicht die ganze Wahrheit ist, sondern dass man immer noch irgendwo eine gewisse wichtige Emotionalität dahinter hat, die eben einen dann doch in die richtige Richtung lenkt. Manchmal bringt es einen auch auf die falsche Fährte, aber ich sage, im Zweifelsfall ist man dann halt doch einmal zu viel hingefahren oder hat man einmal zu viel trotzdem die Rettung gerufen. Ich glaube, das können wir uns in unseren Systemen auch immer noch leisten und es ist besser so wie anders. Ja.
Also es ist ein Thema, über das wir noch ewig lang reden könnten jetzt wahrscheinlich und wir werden gespannt sein, was sich da in den nächsten Jahren noch entwickelt. Danke, lieber Matthias, jetzt für diese Einblicke. Wir müssen schon langsam zum Ende des Podcasts kommen. Und da stellen wir dir natürlich gerne noch die Frage, die wir dir schon einmal gestellt haben am Ende. Was ist die Inspirationsquelle oder eine Inspirationsquelle denn für dein Leben?
Eine der Inspirationsquellen ist, wie gesagt, meine Tätigkeit am Patienten, meine, sage ich mal, großen freundschaftlichen Verbindungen innerhalb des Unternehmens, die ich in den letzten 15 Jahren gewinnen durfte. Natürlich auch meine Familie zu Hause, die mir großen Rückhalt gibt. Aber einfach ein Setting, das ich vorfinde, in dem es für mich persönlich hundertprozentiges wert ist, hier jeden Tag Energie zu investieren, gerne da zu sein, mich auszutauschen, meinen Kollegen und hoffentlich auch in allermeisten Sinne den Patienten was weiter oder was geben zu können, wo sie dann davon profitieren und wo man manche Dinge einfach gemeinsam ein bisschen für uns alle leichter und angenehmer machen können. Das ist meine tägliche Inspirationsquelle.
Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, würde ich fast sagen.
Sehr gerne, jederzeit.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.